Also herzlich willkommen von uns. Unser Thema heute ist zum einen etwas das Thema Auswandern, aber natürlich noch viel spannender das Thema auch Investieren in der Schweiz, Schweizer Aktien, aber auch europäische Aktien. Ja, ich will auch unsere Panel-Teilnehmer kurz vorstellen. Ganz rechts von Ihnen ist der liebe Thomas, besser bekannt in der Schweiz als Sparkoyote. Es ist sicher, man kann sagen, der Finanzblogger in der Schweiz, er hat damit angefangen. Wir kennen uns auch schon gute 5 Jahre jetzt mittlerweile. Ja, wenn man so sagen will, der relevanteste Schweizer Blogger in der Szene. Und da will ich dir nicht gleich Unrecht tun. Der zweit oder auch gleich relevante Blogger, auch mittlerweile auf der Schweizer Seite, früher auf der deutschen Seite, seit kurzem in die Schweiz gezogen. Das ist der liebe Kelvin oder besser bekannt als Aktienfreunde. Wie gesagt, kürzlich in die Schweiz gezogen und soweit ich das weiß und gesehen habe, dein Steckenpferd ist eher dann das Verbreitungsmedium TikTok. Sparkoyote eher auf YouTube und Instagram unterwegs. Ja, noch ein paar Worte zu meiner Person. Eingangs schon gesagt, bin aus dem Schwabenländle. Ich war sehr lange bei der Börse Stuttgart, über 15 Jahre. Und die Börse Stuttgart hat vor rund 6 Jahren die Schweizer Börse BXwiss gekauft. In dem Zuge bin ich dann in die Schweiz gezogen, also lebe seit 6 Jahren auch in der Schweiz und bin dort Geschäftsführer bei der BXwiss und leite dort den operativen Börsenbetrieb. So, das sind aber genug der Eingangsworte. Wenn Sie auch in die Schweiz mal kommen oder auch Schweizer sind, am 24.08. ist der Börsentag in der Schweiz, da werden Sie uns drei auch wiedersehen. Da machen wir auch eine Blogger-Lounge seit 3 Jahren nun. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dann auch im August in der Schweiz sehen würde. Das als kleine Werbeeinblendung. Aber jetzt starten wir sofort rein. Ja, wir haben es gesagt, das Thema Auswandern, vielleicht die erste Frage, Kelvin, du bist noch nicht so lange in der Schweiz. Was waren so die Hauptgründe dann von Deutschland in die Schweiz zu ziehen?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die liebe Vorstellung. Und ja, direkt ins Thema. Also die Schweiz war einfach bei mir persönlich schon seit, ich glaube mittlerweile sind es 8 Jahren, so im Hinterkopf als wirklich traumhaftes Land, was natürlich urlaubstechnisch immer sehr, sehr teuer war. Aber trotzdem hatten wir schon einfach freundschaftstechnisch viele, viele Freunde in der Schweiz, in Zürich, in Basel und waren da öfter mal zu Besuch. Und wie es dann ist, geht man natürlich wandern, geht in den Zürichsee schwimmen, ist da viel unterwegs und merkt einfach, dass das Land wirklich sehr, sehr viel an Lebensqualität zu bieten hat. Also die ganzen steuerlichen und finanziellen Vorteile mal außen vor genommen, die, glaube ich, den meisten bekannt sind, so im Großen und Ganzen, war es dann einfach, traumhaft. Und so der Gedanke reift dann natürlich über die Zeit, man ist immer öfter da und irgendwann habe ich dann auch beruflich bedingt nicht mehr in der Heimat gewohnt, Nähe Frankfurt, bin dann auch weiter weg gewesen und dachte mir, okay, wenn ich jetzt schon sowieso nicht mehr in der Heimat bin, ob ich jetzt 3 Stunden aus Zürich in die Heimat fahre oder aus Essen, glaube ich, ist Zürich minimal schöner.
Vielleicht die Frage auch an dich, lieber Thomas. Du bist Schweizer, schon immer in der Schweiz gewesen. Was sind deine Hauptkriterien, warum du die Schweiz so spannend findest?
Also definitiv natürlich auch wegen dem Akzent, oder? Nein, Spaß. Also ich bin natürlich geboren, also ich habe so ein bisschen dieses Bias, dass ich auch, ich bin Schweizer. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht auch Blindspots. Ich denke, die Schweiz ist zu schön für mich, weil ich einfach nur diese blinden Flecke habe und denke, hey, es ist alles Friede vor der Eierkuchen. Da kann der Kelvin vielleicht eher, weil er beides als Vergleich kennt, vielleicht nochmal dann den Input geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist so die Schweiz das Komplettpaket, vor allem wenn ich auch vieles höre, was das jetzt finanziell, politisch oder auch nur schon die direkte Demokratie, dass ich als Bürger in der Schweiz, als Schweizer mitentscheiden kann, was für Gesetze angenommen werden, abgelehnt werden. Ich kann wirklich Mitspracherecht haben, wie das Land sich entwickelt, in diversen Aspekten, nicht nur finanziell, sondern auch, wie es gesellschaftlich sich weiterentwickelt. Das ist für mich halt einfach etwas Einzigartiges, diese direkte Demokratie, dass ein Bürger oder eine Bürgerin mitentscheiden kann, wo und in welche Richtung soll es in diesem Land gehen. Und das ist etwas, was mir wirklich viel bedeutet und ich natürlich dann auch sehr gerne dort lebe und damit auch partizipiere in der Gesellschaft in der Schweiz.
Du bist es natürlich gewohnt. Das einzige vielleicht negative Punkt sind natürlich die hohen Kosten oder die hohen Lebenshaltungskosten. Für dich vielleicht nicht ganz so schlimm, weil du es gewohnt bist. Für mich mittlerweile auch natürlich 6 Jahre dort, auch schon dran gewöhnt. Ich sage immer nur, so als Schwabe für den Espresso 5 Stutz, das tut mir immer noch weh. Also da kann ich mich wahrscheinlich nie dran gewöhnen. Aber und du als Sparkoyote, empfindest du das als zu teuer für die Leistung, die wir bekommen? Oder sagst du, für die Leistung ist das in Ordnung?
Man muss da natürlich schon, also da geht man schon so ein bisschen in politische Regionen, weil es geht letztendlich darum, Deutschland wird vieles quersubventioniert. Das heißt, wenn du zum Beispiel Kinder hast, dann bezahlst du dafür über deine Steuern und auch wenn du keine Kinder hast. In der Schweiz zum Beispiel bezahlst du für Dinge, die du halt hast. Und Kinder sind ja das beste Beispiel. Viele sagen, ja, die Schweiz ist kinderunfreundlich, du musst Kita selber bezahlen und so weiter. Aber ich sage halt hier konkret, in der Schweiz bist du als Bürger für das verantwortlich, was du halt auch tust und machst. Und es wird halt tatsächlich weniger quersubventioniert. Also das, was du zahlst, ist das, was du auch benutzt und das, was du auch gibst. Ja? Und wenn du es netto anschaust, also nach Steuern, nach Abgaben, nach all diesen Kosten, ist zwar dieser Kaffee schon 5 oder dieser Espresso 5 Franken, aber down the road trotzdem viel, viel günstiger eigentlich, als du eigentlich denkst. Also das ist dann nicht doppelt dreimal so teuer, sondern unterm Schnitt, wenn du das alles mit einberechnest, vielleicht nur eineinhalbfach teurer, weil all die Abgaben und sogar auch versteckten Steuern in viel höheren Mehrwertsteuern und Co. deutlich, deutlich niedriger sind.
Ja, und für dich, Kevin, du bist noch nicht so lange da, auch noch schmerzhaft manchmal oder schon dran gewöhnt?
Ja, also ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis, da musste ich eine Anzugshose zwischen eine Reihe bringen und die kleine machen lassen. Und als es dann hieß, das macht 180 Franken und die Hose hat irgendwie nur 60 Euro mal gekostet davor, dachte ich mir, okay, also ich hätte mir jetzt dreimal die Hose neu kaufen können. Das nächste Mal mache ich das wahrscheinlich so. Nein, aber Spaß beiseite, es gibt so ein paar Komponenten, die einfach, wenn man das deutsche Preisniveau kennt, schon wirklich überraschend teuer sind. Das sind Personendienstleistungen, das ist die Miete, das ist extern essen gehen. Aber es gibt auch viele Sachen, die zum Teil sogar günstiger sind. Also sei es der Mobilvertrag, der WLAN-Vertrag, Strom. Das sind alles so Themen, die dann halt natürlich im Durchschnitt auf eine Familie, auf eine Privatperson anfallen, die vielleicht mit einzelnen Ausreißern wie der Miete dann im Schnitt in Summe vielleicht so 40-50% teurer sind. Aber dann eben wieder, wie Thomas schon kurz angesprochen hatte, auf die Steuer betrachtet, hat man halt eben mehr Netto vom Brutto. Man hat insgesamt ein höheres Gesamteinkommen, wo sich dann wirklich so auf, ich sag mal, auf eine feste Sparquote bezogen eigentlich nicht viel tut, außer dass man eigentlich in der Schweiz absolut dann doch mehr hat. Muss halt von dem Gedanken wegkommen, dass man sagt, okay, ich gehe in Deutschland in der Mittagspause was essen für 10 Euro. Ja, das kostet in der Schweiz dann halt, wenn es ein gutes Restaurant ist, dann eher 25. Aber wie gesagt, auf die lange Frist ist es dann trotzdem im Verhältnis okay.
Ja, du bist ja auch beruflich in die Schweiz gewechselt. Ist auch immer so ein Thema, ist es sehr einfach, in die Schweiz zu kommen oder mehr oder weniger nur mit festem Arbeitsvertrag möglich?
Ich würde sagen, mit festem, also ein fester Arbeitsvertrag ist extrem wichtig, weil als mit einer Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz braucht man einen Mietvertrag und einen Arbeitsvertrag. Oder, wenn man keinen Arbeitsvertrag hat, so viel Kapital auf dem Konto, dass man wirklich problemlos die Kosten begleichen kann. Und da rede ich wirklich von sehr, sehr viel. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der hatte sich in der Nähe von Zürich ein Haus kaufen wollen. Und da hieß es dann, wollten die Großeltern mitkommen, dann hieß es, pro Person brauchen sie 20.000 Euro passive Einnahmen pro Monat. Und dementsprechend kann man sich ja hochrechnen, was da an Vermögen da sein soll. Deswegen ist die Variante des festen Arbeitsvertrages doch schon ganz, ganz einfach im Vergleich.
Ja, und dann haben wir vielleicht auch noch so ein kulturelles Thema von meinem Erleben her. Also insbesondere, dass natürlich sehr viele Deutsche in die Schweiz einwandern, kann ich sagen, vor allem je südlicher in Deutschland, umso einfacher kulturell. Also so aus der eigenen Erfahrung. Und auch in meinem Fall war es immer so, ich sage immer sehr gerne das Sprichwort, so wie es in den Wald reinschreit, so kommt es dann auch raus. Also ich habe das noch nie so erlebt, was die Presse oft in Deutschland schreibt, dass die Deutschen dann irgendwie angefeindet werden oder weil es einfach zu viele sind. Wie ist da dein Eindruck, Thomas? Empfindest du das so, dass mittlerweile die Zuwanderung zu stark zugenommen hat in der Schweiz oder hauptsächlich zu viele Deutsche eingewandert sind?
Also ich möchte jetzt da nicht zu politisch werden, aber so ein bisschen Best Practices einfach mitgeben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auswandern würde, und das sind halt echte Stories, und also ich würde jetzt zum Beispiel nicht aufs Land aus, also nicht irgendwo, keine Ahnung, Kanton, Mietwahlen, irgendwo auf dem Land, wo 3000 Einwohner sind, da wird man es schon echt schwierig haben, also mit der Integration und Co. Da wird man vielleicht auch so ein bisschen nicht so nett behandelt, kann ich absolut verstehen, aber das ist wahrscheinlich auch in Deutschland nicht unbedingt anders, wenn man aufs Land geht. Also wenn, dann halt schon so in die größeren Städte, Zürich, da ist es halt dann wirklich schon auch völlig selbstverständlich, Multikult, dass auch viele Leute nur Englisch sprechen können, das ist eigentlich völlig normal, sage ich jetzt mal mittlerweile. Also da gibt es schon so Best Practices, wo man vielleicht nicht unbedingt ins Fettnäpfchen treten sollte und sich nicht unnötig erschweren sollte. Also so Zürich ist sicher gut, aber auch Bern, also so die größeren Städte einfach in der Schweiz. Man muss ja nicht direkt in der Stadt wohnen. Ich glaube, der Kelvin wohnt jetzt auch nicht direkt in der Stadt, aber sehr nah von Zürich auch. Und das ist absolut kein Problem. Und generell ist auch immer so ein Missverständnis, die Schweizer wollen eigentlich nie von euch, dass ihr Schweizerdeutsch sprecht. Also auch der Kelvin, ich spreche mit ihm Schweizerdeutsch. Das erwarte ich tatsächlich unbewusst oder bewusst. Und er redet aber Hochdeutsch zurück und versteht mich. Oder auch mit David. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also da habt ihr schon mehr als die Hälfte der Miete, wenn ihr einfach Schweizerdeutsch versteht und ganz normal auf Hochdeutsch redet, das ist eigentlich schon mehr als die Hälfte der Miete.
Das Problem ist meistens, dass wir sehr gut verstehen, wenn aber ein Deutscher im Gespräch beteiligt ist, verschwindet das Schweizerdeutsch meistens bei den Schweizern dann. Die schalten dann automatisch im Kopf um und reden dann eben Hochdeutsch. Also ist uns ja auch schon mehrfach so passiert. Aber natürlich bin ich da komplett bei dir, dass man es auf jeden Fall verstehen sollte, wenn man es auch nicht sprechen sollte. Also das machen wir sicher auch nicht. Ja, und die Wohnungssuche wollen wir vielleicht auch noch kurz thematisieren. Ich denke, das ist ähnlich wie in Deutschland vielleicht noch eine Spur schwieriger, weil es auch wenig im Eigenbesitz ist. Wir wohnen alle in der Region Zürich oder in der Nähe von Zürich. Thomas, du ja auch. Wie schätzt du das ein, vor allem auch die Eigentumsquote und die Mietquote in der Schweiz?
Also man muss wissen, die Schweiz ist ein Mieterland. Also ich glaube, ähnlich wie Deutschland. Wir haben, glaube ich, ziemlich ähnliche Werte. Ich glaube, 40% haben Eigenheim ungefähr und 60% wohnen zur Miete. Also wir sind da sehr ähnlich wie die Deutschen. Liegt halt vor allem auch mittlerweile auch in den aktuellen Generationen auch immer wieder am Geld. Also wenn Immobilien schon hier für euch teuer sind, dann ist es auch für den Schweizer in der Schweiz schon super teuer. Also viele Leute in meiner Generation, die denken sich, boah, wie soll ich mir das denn leisten? Das wird wahrscheinlich auch ähnlich hier sein in größeren Städten, München, Stuttgart und Co. Also es ist sehr ähnlich im Verhältnis. Ja. Es ist nicht unmöglich, man kann es schon hinbekommen und es kommt halt eben darauf an, welchen Berufen oder Berufsgattungen man arbeitet, aber es ist schon gut möglich. Ich würde sogar behaupten, weil ich halt nicht mit sehr vielen Deutschen auch zu tun habe oder auch kenne, privat und persönlich, was viele halt auch machen, also die kommen und denen es gefällt, die bleiben lange und machen irgendwann den Schweizer Pass, das ist so der Klassiker. Und dann gibt es aber auch die sich sagen, hey, ich gehe dann irgendwann wieder zurück wegen Familie. Aber das ist dann so ein krasser finanzieller Vorsprung, da bin ich ganz ehrlich, die kaufen sich dann in Deutschland dann die Immobilie, weil sie halt in der Schweiz so viel mehr verdient haben, absolut gesehen, und so viel mehr sparen konnten. Also das gibt so diese zwei Varianten, die ich jetzt schon sehr oft gesehen habe. Aber natürlich ist es nicht so, dass du ein, zwei Jahre dann in der Schweiz arbeitest, sondern du hast dann wirklich einen Großteil deiner Karriere in der Schweiz dann halt tatsächlich verbracht. Ein weiterer Vorteil ist auch sehr oft noch, das sehe ich auch an einem meiner Onkel, weil ich ja auch Familie in Deutschland, in Schleswig, der bekommt jetzt noch sogar, der ist jetzt in Rente vor 3 oder 4 Jahren, der bekommt jetzt auch noch AHV, also das ist die gesetzliche Rente in der Schweiz, aus der Schweiz nach Deutschland. Und der hat gar nicht so viele Jahre gearbeitet, aber bekommt trotzdem ein paar hundert Franken pro Monat. Und das ist eigentlich ordentlich, dafür, dass er eigentlich gar nicht so lange in der Schweiz als Arzt gearbeitet hat.
Ja, und bevor wir dann das Thema wechseln zu den interessanten Aktien, wollen wir vielleicht noch ein Thema ansprechen. Das geht wahrscheinlich auch so ein bisschen in deine Richtung. Ja, und das Thema Bahnfahren kommen wir ja dann auch nicht drum rum. Also warum bekommt es die Schweiz hin, dass es funktioniert mit dem Bahnfahren und die Deutschen bekommen das nicht hin? Also aus der eigenen Erfahrung, ich bin ganz am Anfang zu Tode erschrocken, als die Bahn nicht kam, als sie sollte, und nach 3 Minuten eine Durchsage kam, dass sie sich um 3 Minuten verspätet. Also wenn in Deutschland nach einer Stunde mal eine Durchsage kommt, wären wir wahrscheinlich schon froh. Also warum bekommt es die Schweiz hin und das restliche Europa nicht?
Das liegt halt wahrscheinlich an dieser Genauigkeit, an dieser Pünktlichkeit, dass wir das sehr ernst nehmen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verankert in der Kultur. Die Schweiz, man kennt es eher so konservativ, man kommt pünktlich lieber, wie auch vorhin. Genau 5 Minuten bevor der Vortrag beginnt, komme ich rein, der Kelvin hat schon Angst, ruft hier an. Und ich bin genau 5 Minuten vorher pünktlich gekommen, kann man noch ein bisschen quatschen. Also ist tatsächlich so, dass wir das sehr ernst nehmen. Ich habe mir letztens auch gerade eine Doku erst reingezogen tatsächlich. Also es wird an der Grenze, vor allem bei Basel, tatsächlich deutsche Bahnzüge abgefangen, gestoppt. Die kommen gar nicht mehr ins Land und ersetzt mit SBB-Zügen, damit die, und ich sage es wirklich jetzt, Entschuldigung für den Ausdruck, damit sie unseren Taktverkehr nicht abfangen. Und das ist wirklich ganz schlimm. Also das ist, weil Das ist so eine Kettenreaktion. Das ist wirklich so betrümmt wegen den Gleisen. Und wenn du dann halt einen deutschen Bahnzug hast, der dann wirklich, der macht alles andere kaputt. Das ist so eine Kettenreaktion. Und also wir haben wirklich Ersatzzüge eigentlich, da wird täglich meistens, glaube ich, gerade ein Ersatzzug direkt, ein deutscher Bahn abgefangen und sofort ersetzt. Das ist echt krass.
Ja, die ICEs kamen immer zu spät an und wir wollten die Verspätung nicht übernehmen und deshalb muss man umsteigen. Als Zugfahrer leider nicht so schön, wenn man umsteigen muss und dann in den nächsten Zug rein muss, aber ist tatsächlich auch der Grund. Gut, dann wollen wir auf das zweite große Thema kommen. Das natürlich auch sehr spannend ist, weniger ums Auswandern geht, aber vielmehr noch um die Schweiz und auch um das Investieren an sich. Ja, beide große Aktieninvestor, Kelvin, du, soweit ich das weiß, auch der Buy and Hold Investor, mal kaufen und liegen lassen. Welche Schweizer Favoriten hast du denn?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es gibt in der Schweiz wirklich so viele spannende, gute Unternehmen. Ich war zufälligerweise vor knapp 2 Wochen bei Givaudan. Und die sind ja als sozusagen als Chemieunternehmen in fast jedem Nahrungsmittel, Parfüm irgendwie mitenthalten. Also sie bieten dann beispielsweise Duftstoffe an, die von vielen, vielen Unternehmen dann eben als Kernbasis für das Parfüm verwendet werden, sind in der Fanta als Farbkomponente mitenthalten. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass der gesamte Markt auch weltweit dann irgendwie von 3-4 großen Playern besetzt wird. Und soweit ich weiß, ist mit DSM Firmenich auch der zweitgrößte Konkurrent auch in der Schweiz angesiedelt. Und die Unternehmen, wir kennt man so jetzt vielleicht gar nicht so direkt aus dem Alltag, aber sind wirklich weltweit führend. Auch glaube Bill Gates ist sogar mit seinem Fund auch investiert. Und da gibt es auch viele weitere, auch eine Linde-Aktie. Mal vom Preis abgesehen, dass natürlich die große Aktie schon im 6-stelligen Bereich gehandelt wird. Das glaube ich irgendwie auch so eine schöne Trophäe ist, wenn man in der Schweiz ist und dann sich den Schokoladen-Lindenkoffer abholen kann. Aber da gibt es wirklich viele spannende Unternehmen, fern von natürlich der klassischen Pharmaindustrie. Also es gibt echt einiges.
Ja, du hast den berühmten Lindenkoffer schon angesprochen mit der Schokolade. Ich habe schon Bilder gesehen, du hast auf jeden Fall mindestens einen so einen Koffer, wenn auch nicht wegen der Aktie, soweit ich das weiß, aber gerne die Story nochmal erzählen. Welche Favoriten sind derzeit bei dir im Portfolio, was die Schweiz angeht?
Also ich habe tatsächlich, ich habe angefangen nur mit Schweizer Aktien. Also das war jetzt vor fast 10 Jahren, 2015. Und das ist so dieses klassische Home Bias. Das kennt ihr sicher auch. Ihr habt vielleicht am Anfang eher deutsche Aktien aus dem DAX, so das, was man da kennt. So habe ich auch angefangen. Und ich würde auch heute noch sagen, ich habe schon ein Home Bias zumindest, dass ich halt mehr Schweiz im Portfolio habe, als jetzt zum Beispiel ein Welt-ETF drin hätte. Also es ist halt dann schon so 20% Schweiz ungefähr. Der Grund für das jetzt immer vorweg ist einfach, weil ich in Franken lebe und dadurch auch Währungsrisiken hätte, wenn ich jetzt Euro, Dollar oder andere Währungen habe. Und das hat man jetzt auch die letzten Jahre, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, der Franken ist super stark geworden, der hält sich gut. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel den Euro-Franken-Chart dir anschaust, die letzten 20 Jahre, gibt es halt einen einzigen Trend letzten Endes. Also da musst du kein Charttechnik-Profi oder so sein. Und da ist natürlich der Vorteil, wenn du Schweizer Unternehmen mal hast, dann die bilanzieren auch sehr oft in Franken, sie haben viele Reserven in Franken, klar sind sie global tätig, sowas wie eine Nestlé oder so, aber du hast dann halt schon mal dieses Fundament von dieser Währung, auch wenn es Fiat-Währung ist, trotzdem die Schweizer Franken mit drin. Das mal als eines. Und also meine aktuellen persönlichen Favoriten tatsächlich, ich habe jetzt vermehrt auch immer wieder mal Small- und Mid-Caps mir angeschaut. Also zum Beispiel ABB ist vielleicht euch ein Begriff, auch im Maschinenbau und Co. Die hatten jetzt letztes Jahr ein Spin-off, Acceleron. Das war ihr, das waren so Turbinen für Maschinenschiffe und so weiter, dass die effizienter fahren. Da habe ich mir jetzt mehr tatsächlich mich damit auseinandergesetzt und gesehen, okay, krass, das ist ein Schweizer Unternehmen in einer sehr krassen Nische. Und das gibt es sehr oft tatsächlich, wenn ihr so in Small- und Mid-Caps euch anschaut, mit nur ein paar Milliarden Market Cap, unter 10 Milliarden Market Cap. Dann seht ihr, Schweizer Unternehmen sind tatsächlich sehr oft führend oder nicht nur führend, aber sehr stark im weltweiten Markt und vor allem auch mit so Präzisionsgeräten oder Geräte, das muss funktionieren und das muss dann auch die nächsten 50 Jahre oder 30 Jahre funktionieren, wenn du dir das anschaffst und in irgendeinen Tanker einbaust. Ja. Da bin ich jetzt gerade am Schauen, das ist Acceleron, eben das Spin-off von ABB, die haben das da rausgepackt, hat auch bisher gut performt, aber eben Nestlé ist so der Klassiker, ich kenne fast keinen Schweizer, das ist so ein Running Gag, also für den Schweizer ist halt so die Nestlé so das Fundament der Schweizer Aktien und das hat natürlich auch im Portfolio eine größere Position, sogar eine der größten Positionen in meinem Depot, weil für mich ist halt da ganz klar Die haben so viele Brands mit drin und heutzutage dreht sich alles um Brands. Du gehst in den Laden, du gehst Dinge kaufen, einfach weil eine Brand hier steht. Ihr sitzt hier, weil euch das Thema interessiert oder ihr sitzt hier, weil ihr einen YouTuber geschaut habt oder irgendjemanden kennt, der hier einen Vortrag hat. Und darum seid ihr bei der Investment und das geht es halt heutzutage.
Ja, in Deutschland ist das die Nestle, die Deutsche Telekom oder war sie mal, aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir vielleicht heute weg. Die lief ja dann im Grunde nicht so erfolgreich vielleicht wie die Nestle. Ja, eine Anschlussfrage daran, du hast schon gesagt, der Franken natürlich die letzten Jahre brutal stark und wird immer stärker. Meistens ist die Börse dann trotzdem keine Einbahnstraße. Hört es irgendwann auf? Tut der Schweiz, vor allem der Wirtschaft, auch nicht unbedingt gut auf Dauer? Glaubst du, dass wir jetzt die Höhe gesehen haben und dass es in die andere Richtung geht, würde natürlich dann auch Auswirkungen auf dein Portfolio haben?
Definitiv. Also die SNB, muss man auch wissen, dass die Schweizer Nationalbank hat als einzige Nationalbank die Zinsen gesenkt tatsächlich. Die EZB hat das nicht gemacht, die Fed, also soweit ich weiß, niemand außer die Schweizer Nationalbank hat das gemacht. Und das schwächt natürlich den Franken in dem Moment. Und natürlich, also zu starker Franken ist halt auch nicht gut wegen Export, weil wir sind auch ein Land, das exportiert. Aber grundsätzlich eine härtere Währung ist generell nicht schlecht, finde ich. Also anstatt, also ich bin persönlich ehrlich, ich wäre nicht so happy, wenn ich jetzt all meine Assets in Euro oder Euro hätte. Das ist nicht so toll, bin ich ganz ehrlich. Auch Dollar bin ich nicht ganz so zufrieden. Du kannst natürlich Währungen hedgen, aber ich bin ganz froh, geboren in der Schweiz und halt Schweizer Franken so als meine Basis zu haben. Ich glaube, der Kelvin, der begrüßt das jetzt auch mittlerweile, dass er so Franken so als Basis ziehen kann und auch in Franken verdient. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn er jetzt zurück nach Deutschland geht und auch für Urlaub oder Familienbesuch, das ist für ihn dann gleichzeitig auch eine Gehaltserhöhung zusätzlich, weil der Euro ja schwächer gegenüber dem Franken wird, du bekommst mehr Euro für den Franken und also kann Vorteile auch haben, also Vor- und Nachteile.
Auf jeden Fall für uns beide, die noch relativ viel Deutschbezug haben mit Investitionen auch, war das sicher hilfreich die letzten Jahre, oder?
Richtig, vor allem, weil es halt wirklich auch im letzten Jahr speziell der Anstieg schon signifikant war. Also ich bin vor knapp einem Jahr ausgewandert in die Schweiz, das war im März letzten Jahres, kurz nach der Invest. Und da war es so, dass der Franken-Euro ungefähr bei 1,1 stand. Also man hat im Endeffekt die gleichen Franken für Euro bekommen wie vorher. Und zwischendurch, gibt es immer ein paar Schwankungen, aber zwischendurch war es dann bei knapp 1,7. Also hat man wirklich erstmalig auch wirklich deutlich mehr bekommen für Franken in Euro als noch 3, 4, 5 Jahre davor. Und wenn dann halt wirklich generell schon das Gehaltsniveau insgesamt der ganzen Schweizer höher ist, dann fühlt sich das dann irgendwie in Deutschland so ein bisschen an wie früher mal in den USA. Ich weiß nicht, ob es manche von euch kennen, aber dann sind ja viele mit leeren Koffern nach Amerika geflogen, haben durch den günstigen Wechselkurs eingekauft, sind wieder zurückgeflogen und so ein bisschen hat sich das dann in Deutschland angefühlt. Natürlich nur jetzt im übertriebenen Sinne gesagt. Aber es war halt wirklich schon signifikant. Jetzt sind wir natürlich auf einem bisschen geringeren Niveau. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen auch schon stark damit zu kämpfen haben, weil sie einfach, wenn sie in Schweizer Franken berichten, die eben die Finanzkennzahlen ausweisen, dann irgendwo in Asien beispielsweise mit einer relativ schwachen Währung im Vergleich dann Umsätze machen, ist schon wirklich signifikante negative Währungseffekte. Das hat zwar faktisch keinen direkten Impact, aber es sieht dann halt eben aus, als ob organisch die Entwicklung eben nicht so gut ist. Deswegen glaube ich, ist die leichte Abkühlung jetzt auch nicht verkehrt.
Ja, wir haben auch ein paar deutsche Kollegen als Grenzgänger bei uns beschäftigt. Denen muss ich dann auch nicht so viel Bonus bezahlen. Das ist für uns als Firma auch immer schön. Nein, das ist nur ein Spaß. Ja, wenn wir vielleicht noch die Branchen insgesamt anschauen, Marc, in der Schweiz. Wir sind in der Schweiz natürlich sehr pharmalastig, also die zwei, drei großen Firmen, auch im SMI natürlich Pharmafirmen. Ist das auch ein Problem für den Index oder insgesamt, dass wir sehr stark fokussiert sind auf die Pharmabranche oder empfindet ihr das nicht so?
Ich muss hier ganz ehrlich sagen, Pharmabranche ist eine der wenigen Branchen, obwohl es aus der Schweiz wirklich, dass man bekannter wird, ist eine Branche, die beschäftigt mich nicht. Ich verstehe sie auch nicht so gut und das ist auch immer wieder so ein Punkt, du musst in das investieren, was du verstehst und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Pharmabranche ist mir ein großes Fragezeichen. Darum bin ich auch nicht investiert, außer eben über ETFs oder ähnliches.
Welche Branche ist für dich spannend in der Schweiz?
Ich finde tatsächlich das Banking spannend, aber also nicht so diese klassischen oder Versicherungen, aber jetzt nicht so diese klassischen UBS oder Credit Suisse, die es eigentlich nicht mehr gibt. sondern eher auch wieder diese kleineren, aufsteigenden Unternehmen, die auch börsennotiert sind. Ich bin zum Beispiel auch schon relativ lange in Swissquote investiert. Das ist auch eine Schweizer Aktie, wenn man sich mal auch anschaut. Viele reden über die UBS und die Performance, über die wegen der Übernahme der Credit Suisse, aber wenn man sich mal die Performance anschaut, und letzten Endes geht es beim Investieren um die Performance, um die Rendite, die man macht, da hat man über die letzten 10 Jahre zum Beispiel mit einer Swissquote deutlich mehr Rendite, also wirklich viel, viel mehr Rendite gemacht. Und also das ist auch wieder so das Spannende, so in der Schweiz finde ich, es gibt viele interessante Small- und Mid-Caps, eben Swissquote würde jetzt auch dazu gehören, jetzt mittlerweile auch schon etwas größer, wenn man sich mal den Kurs anschaut. Also Banking, Versicherung definitiv, vor allem auch, wenn man sich so da die Veränderung und Entwicklung anschaut, das wäre ich noch eher im Private-Equity-Bereich. Wir können mittlerweile einen Teil unserer Altersvorsorge schon in Bitcoin investieren, über die dritte Säule. Kannst du jetzt bis zu 5% in Bitcoin investieren, was jetzt auch jetzt nicht gerade Standard ist. Also ich meine, der Bitcoin ist hier reingekommen, Monat später kann man schon 5% Teil der Altersvorsorge in Bitcoin investieren. Ist jetzt auch nicht selbstverständlich, da ist man also in der Schweiz schon sehr nah am Draht von, hey, was ist gerade neu, was ist aktuell, was ist gerade eben interessant.
Welche Branche ist für dich am interessantesten gerade in der Schweiz?
Ich finde tatsächlich die, also Pharma und Versicherung sind insgesamt sehr, sehr spannend. Also es gibt Unternehmen in der Schweiz, die viele wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Es gibt ein Unternehmen, nennt sich Chubb, ist eine Versicherung, hat 80 Milliarden Market Cap, hat eigentlich die Operations eher mehr in den USA, aber ist doch dann mit ihrem Hauptsitz in der Schweiz tätig. Und ja, es sind halt 80 Milliarden Market Cap. Der Kurs kennt seit Jahrzehnten nur eine Richtung, ist ein Dividendenaristokrat. Unternehmen, das irgendwo in der Währengasse mitten in Zürich seine 50 Mitarbeiter hat und ansonsten mit Milliarden Umsätze im Ausland macht. Genauso natürlich die ganz klassischen etablierten Versicherungen von der Helvetia bis hin zu einer Zürich sind einfach wirklich sehr, sehr solide Dividendenzahler. Das ist dann natürlich auch ein Riesenvorteil im Sinne der Währung mal wieder, weil das natürlich auch einen positiven Effekt auf die Dividendenauszahlung dann hat. Pharma natürlich einfach durch die Historie, durch die auch die Älte und Fortgeschrittenheit der Unternehmen einfach nicht mehr so wachstumsstark. Dafür weiß man aber, okay, wenn das vielleicht mal zyklisch jetzt 3-Jahres-Zeitraum betrachtet einfach mal wieder ein bisschen nachgelassen hat, ist das vielleicht eine Chance, um etwas aufzustocken. Genauso gehe ich dann auch vor und sage, es gibt halt einfach 10, 15, 20 Marktführer in den entsprechenden Bereichen. Schau mir sie an, mache mir einen Kursalarm, so knapp 20% unter den aktuellen Kurs. Und wenn dann irgendwie 8 Monate später dann das ausgelöst wird, schaue ich mir das Unternehmen genauer an und kann dann entsprechend deutlich günstiger zum Teil.
Ja, lieber Thomas, du hast schon gesagt, meistens investiert man zu viel im Heimatland, kann positiv oder negativ sein. Du hast schon Gründe gesagt, warum es aus deiner Sicht positiv ist, dass du etwas die Schweiz übergewichtet hast. Kannst du vielleicht auch andersrum jetzt gerade in Deutschland deutschen Anleger Tipps geben, wenn sie in der Schweiz investieren wollen?
Generell, ich bin jetzt nicht mal sicher, ob das so ist. Es ist, glaube ich, etwas schwieriger, Schweizer Aktien direkt über deutsche Broker zu also erwerben. Wenn ich das richtig korrigiere, wenn ich da falsch liege, also ihr nickt, dann stimmt das schon mal. Also generell ist es tatsächlich gar nicht so schwierig, ich will jetzt keine Broker oder so nennen, aber es ist gar nicht so schwierig, ein Depot in der Schweiz zu öffnen. Da habt ihr eine Schweizer Bank, meist auch mit Multiwährungskonto, da habt ihr einen Dollar, Franken und Co. Und ich rate oder lege es jedem Privatinvestor ans Herzen, das einmal anzuschauen. So teuer ist es eigentlich gar nicht und es gibt mittlerweile wirklich einfache Möglichkeiten, wo man das machen kann. Und da hast du ein Schweizer Depot, eine Schweizer Bank und kannst ganz normal Schweizer Aktien kaufen ohne Probleme. Tatsächlich auch sehr oft andere börsengehandelte Produkte, die vielleicht in Deutschland nicht verfügbar sind, weil in Deutschland der EU ist, aber die Schweiz nicht. Also da gibt es dann wirklich nochmal, wenn man wirklich einen Deep Dive macht, auch sich sehr damit beschäftigt, vielleicht auch schon Privatier ist oder so, und sich auch mehr beschäftigen möchte damit, wirklich viele Möglichkeiten, eben in der Schweiz ein Depot zu eröffnen und dann, also wirklich, das ist alles normal. Und dann gibt man das auch den Steuern hier in Deutschland an und ist alles problemlos möglich und nicht irgendwie verwerflich oder keine Ahnung. Also das ist ganz normal möglich und sogar einfach heutzutage übers Handy machbar.
Und natürlich ein Teil davon dann der Gelder, die man verwaltet oder die man hat, dann auch in Franken kommt natürlich auch noch positiv dazu. Wie ist es bei dir? Hast du auch noch in Europa oder Deutschland dann Konten oder hast du beim Zügeln alles umgestellt auf Franken?
Ich habe tatsächlich alles noch, also sowohl die deutschen alten bestehenden Konten und Depots als auch die Schweizer. Muss sagen, da bin ich auch froh. Also an der Schweiz ist fast nichts schlechter als in Deutschland, würde ich mal so sagen. Aber die Depotauswahl ist natürlich einfach durch den kleineren Markt, durch die höhere Komplexität außerhalb der EU doch schon ein bisschen eingeschränkt. Weil ich persönlich, für mich ist auch beispielsweise No-Go, dass laufende prozentuale Kosten an einem Depotvermögen erhoben werden. Es gibt halt leider viele Schweizer Anbieter, die das so machen, und da ist es schon auch natürlich super, die Möglichkeit einfach zu haben, die bestehenden Depots weiter zu nutzen. Es geht natürlich nicht bei allen, also bei sehr neuen Neobrokern zum Beispiel, die können dann die Abwicklung in der Schweiz nicht übernehmen. Da muss man dann eben sich traurigerweise von trennen. Aber es gibt doch eben auch sehr große etablierte Banken, die das dann trotzdem weiterhin anbieten. Und das macht dann Sinn. Und eben genau das Thema Marktzugang zu Schweizer Aktien über ein deutsches Depot ist eben nicht so leicht. Und da kommen dann eben dann die Schweizer Depots ins Spiel.
Ja, da hast du sicher einen guten Punkt gesagt. Insgesamt, was Neobanken und Direktbroker angeht, ist Deutschland schon etliche Jahre voraus. Also aus meiner Erfahrung auch raus. Es fängt jetzt so langsam an, dass es nicht nur, du hast es schon angesprochen, die Swissquote gibt, sondern auch weitere Online-Banken und auch Neobroker. Aber da können wir sicher noch einiges abschauen, was auch das Handling der Apps angeht und das einfachen Kaufen und Verkaufen. Da sehen wir als Börse tatsächlich auch so, dass da sicher noch Entwicklungsmöglichkeiten da sind. Ja, wir wollen vielleicht auch noch kurz die politische Situation auch ansprechen in der Schweiz. Ist das auch ein Grund, sehr stabil, auch dass der Franken so stabil ist und dass man mehr Geld in Franken gerade halten soll, und vielleicht auch die Aktieninvestitionen? Ist das für dich ein Thema, die Politik, oder schaust du auf die Politik gar nicht?
Was ist die Innenpolitik?
Ja, Innenpolitik. Und auch du hast es vorher schon gesagt, dass man sehr viel mehr mitbestimmen kann, direkte Wahlen und so weiter.
Also ja, ich beachte sie schon. Also wir hatten jetzt erst gerade kürzlich eine AHV-Abstimmung. Da wurde jetzt die Rente letzten Endes kurz gefasst um 8,33% erhöht. Das wird dann ab 2026 in Kraft treten. Das ist zum Beispiel was, das muss man stark beobachten, weil da ist dann die Frage, wo und wie wird das finanziert? Das war dann so ein offenes Fragezeichen. Das hat dann immer Implikationen, wenn man noch nicht weiß, wie das finanziert wird, sondern es ist oft irgendwo, wenn mehr Steuern erhoben, Mehrwertsteuer erhöht. Also die Schweiz ist nicht irgendwie, da gibt es keine Steuererhöhung, auch das gibt es. Wir hatten gerade erst kürzlich dieses Jahr eine Mehrwertsteuererhöhung von 7,7% auf 8,1%. Also ja, ihr lacht, aber es ist natürlich schon so ein Punkt, oder? Also ich will nur sagen, auch in der Schweiz gibt es Steuererhöhungen. Okay, also auch da gibt, das muss man natürlich beobachten. Die Schweiz ist da was natürlich sehr langsam, was das angeht, was auch gut ist zu wissen, hat man durchdenkt dann trotzdem noch vieles. Macht man jetzt das wirklich? Macht das Sinn? Braucht es wirklich so viel? Ich gebe da auch ein gutes Beispiel. Also ich beobachte zum Beispiel in meiner Gemeinde, wir haben ein Freibad und jede Gemeinde hat auch mal einen separaten Steuersatz. Das wurde total saniert, dann haben wir Steuern um 3% erhöht, dann 2 Jahre später um 3% gesenkt, weil wir fertig gebaut haben. Das ist dann für mich ein gutes Zeichen politisch gesehen, hey, da läuft immer noch alles gut, weil nicht immer weiter erhöht wird und das, was erhöht wird, nicht wieder gesenkt wird. Also ja, ich beobachte die Politik, wie verändert sich das und wird mit gesundem Menschenverstand agiert, und anhand dessen sehe ich, okay, da funktioniert alles immer noch sehr gut, meiner Meinung nach zumindest, und darum sehe ich da auch weniger ein Risiko. Wenn es aber so wäre wie, hey, es wird erhöht, dann wird noch das gemacht, das, und irgendwann sind wir bei 10% Erhöhung in den letzten 5 Jahren und nie wieder gesenkt, dann, oh, da muss ich ein bisschen aufpassen. Was passiert jetzt hier gerade politisch? Muss ich etwas genauer schauen?
Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil es eben genau das Thema ist, wenn wirklich Bedarf da ist und man sagt, man braucht irgendwie, und wird, ja, AHV wird erhöht und es muss Kapital irgendwo herkommen, um das zu bezahlen. Aber man vielleicht nach ein paar Jahren merkt, okay, es ist doch genug Kapital da, wir brauchen das dann nicht. Es gab jetzt nämlich vor kurzem einen Artikel, dass Basel dass es eine Initiative gab, dass Basel einen 2 Milliarden Überschuss erzielt hat. Und dann die Bürger natürlich gesagt haben, hey, wir hätten das Geld gerne zurück, weil ihr braucht das anscheinend nicht, es gibt keine Knappheit jetzt an einer gewissen Stelle. Also bevor das dann irgendwie jetzt angelegt wird und da dann versauert, hätten wir das gerne zurück. Und das sind einfach Sachen, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass das in Deutschland unmöglich ist. Also sei es eine Schaubeinsteuer, die irgendwie vor 200 Jahren mal eingeführt wurde und irgendeinen neuen Grund gefunden wird, es aufrechtzuerhalten. Das ist in der Schweiz, habe ich persönlich jetzt die Erfahrung gemacht, sehr viel reflektierter. Und da wird dann eben auch gesagt, okay, das ist vielleicht jetzt für die aktuelle Zielsetzung nicht mehr relevant, oder wir haben es anderweitig lösen können. Also gehen wir da vielleicht auch gerne wieder einen Schritt zurück und geben oder senken die Steuern, und entsprechend kriegen die Bürger wieder was zurück. Und das ist schon echt ein Riesenvorteil.
Ja, und bevor wir zu einer großen Fragerunde auch kommen, wo Sie dann gerne auch noch Fragen stellen dürfen, kommen wir vielleicht noch zu der Abschlussfrage. Was mich noch so ein bisschen interessieren würde, ist der Risikoappetit an sich im Verhältnis auch wieder Deutschland-Schweiz. Also Deutschland an sich schon sehr konservativ, die Aktienquote sehr gering, viel zu gering. Wahrscheinlich, wenn wir vielleicht über den großen Teich schauen, mag nach USA, wo die Rente drauf aufgebaut ist und auch die Sparquote nicht so hoch ist, aber die Aktienquote dafür sehr viel höher ist. In Deutschland sehr gering, in der Schweiz schon etwas höher, aber natürlich auch noch ausbaufähig. Hat es mit der Kultur oder mit dem Risikoappetit insgesamt zu tun? Was ist da dein Meinung?
Also wir investieren, glaube ich, in der Schweiz schon mehr, aber jetzt nicht extrem viel mehr als das Deutsche. Also die USA ist nochmal ein ganz anderer Vergleich, muss man hier ehrlicherweise sagen. Was ich einfach vermehrt sehe, also in der Schweiz ist da noch mehr Möglichkeiten. Also die, die es interessiert, die sich damit beschäftigen, die können den Risikoappetit extrem hochschrauben, auch was die Altersvorsorge tatsächlich angeht. Also du kannst, wie schon auch gesagt, eben einen kleinen Teil Bitcoin, also das sind alles Sachen, die werden wahrscheinlich hier aktuell Stand heute noch irgendwie unvorstellbar, ja, so der gefühlt zumindest. Also die Möglichkeiten sind da, aber sie werden von den wenigsten, so wie ich das mitbekomme, wenn man sich auch mal Statistiken anschaut, komplett ausgereizt. Also der Risikoappetit ist wahrscheinlich sehr ähnlich von dem einzelnen Bürger, aber die Möglichkeiten, die du potenziell hättest, wenn du das Wissen hast, wenn es dich interessiert, sind natürlich um Weiten größer, weil ich kann wirklich Großteile meiner Altersvorsorge in Aktien oder am Aktienmarkt investieren, wenn ich das will. Bei höheren Einkommen kann ich dann sogar eine Säule weitergehen, in der Pensionskasse da nochmal mehr bestimmen. Nur einzig allein in der ersten Säule, also die gesetzliche Rente, da bin ich eigentlich sehr unflexibel, da kann ich eigentlich gar nichts entscheiden und tun und machen. Aber in den anderen Bereichen habe ich wirklich relativ viel Spielraum tatsächlich, wo, wenn ihr korrigiert mich hier falsch, hier nicht so einfach möglich ist für spezifisch die Altersvorsorge.
Das ist wieder ein spannender Punkt, weil ich persönlich sehe es ähnlich. Also ich würde nicht sagen, dass die Schweizer sehr, sehr viel börsenaffiner sind und dahingehend einfach aus Eigeninitiative deutlich mehr machen. Es ist aber so, dass gerade auch das Thema Altersvorsorge insgesamt auch viele Möglichkeiten bildet, die viele wahrnehmen, ohne es zu wissen. Das ist zum Beispiel so, eben die AHV ist sozusagen die gesetzliche Rentenversicherung. Die ist relativ basic, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist wirklich auch eher so mit der Zielsetzung, wird als Laie, der jetzt dazugezogen ist, dass so die Grundbedürfnisse deckt. Und anschließend ist es so, dass, ich weiß nicht, ob es verpflichtend ist, aber fast jedes Unternehmen auch eine Pensionskasse dann zur Verfügung stellt. Und in der Pensionskasse, das ist dann ein fixer Prozentbetrag, der dann eben einbehalten wird und auch vom Unternehmen eingezahlt wird als Ergänzung, ist es dann so, dass diese Pensionskassen eben die Gewinnerzielungsabsicht haben und dann zum Beispiel in Aktien, Immobilien, andere Assetklassen investieren, um da eben Rendite zu erzielen. Und ich hatte vor einem Jahr, was glaube ich, einen Artikel gelesen, in dem stand, dass irgendwie 80-90% der Schweizer gar nicht wissen, dass sie schon Richtung Vermögensmillionär gehen, durch eben genau diese zweite Säule, die Pensionskasse. Weil das ist eben was, was mit dem Gehaltszettel sozusagen automatisiert abgezogen wird. Viele beschäftigen sich eben nicht aus Eigeninitiative daraus und wissen gar nicht, dass sie da eigentlich ein Vermögen liegen haben, dass sie zum Beispiel als Anzahlung für eine Immobilie, als Gründungsstart für ein Unternehmen oder eben bei der Auswanderung auch zu teilen, dann eben sich das eben auch schon auszahlen lassen können. Und da ist dann eben der Zugang zum Kapitalmarkt da, obwohl es vielleicht nicht aktiv verfolgt wird. Und das ist auch immer spannend in Gesprächen mit Schweizern, die dann sagen, ja, ich persönlich mache nichts am Aktienmarkt, ich kenne mich nicht aus und habe da auch keine Exposure dahingehend. Aber dann, wir in der gleichen Pensionskasse sind, wenn es dann ein direkter Arbeitskollege ist und sie dann über diesen Weg eben dann doch schon signifikant eben von dem Wohlstand profitieren.
Ja, die Pensionskasse insgesamt natürlich ein Riesenasset auf der Schweizer Seite. Man muss ja aber auch schon sagen, also das ist mir besonders auch aufgefallen, die letzten zwei Tage jetzt hier auch auf der Invest, dass das Publikum, also die Invest gibt es glaube ich 17 Jahre, wenn ich es vorher richtig mitbekommen habe. Ich bin wahrscheinlich auch schon weit über 10 Jahre immer dabei. Aber das Publikum ist mir tatsächlich deutlich aufgefallen, sehr viel jünger wie die letzten Jahre und es wird immer jünger und es werden auch immer mehr Menschen. Also gestern hatten wir wohl für einen Freitag auch Besucherrekord, inoffiziell, aber das hieß es vorher mal auf dem Messestand und auch heute natürlich sehr gut besucht, trotzdem Wetter. Also mir sieht es dann doch schon, dass sich auch mehr jüngere Menschen mittlerweile Gedanken machen, dass die gesetzliche Rente in Deutschland und auch in der Schweiz vielleicht nicht ausreichend ist, sondern man sich dann doch selber auch um die Finanzen irgendwann kümmern muss, um den Lebensstandard im Alter dann auch beizubehalten und nicht deutlich weniger Geld zur Verfügung zu haben. Das sicher. Euch erstmal herzlichen Dank. die Fragen, falls Sie Fragen haben, jetzt sehr gerne. Wir haben leider nur kein zusätzliches Mikro, Sie müssten deshalb relativ laut sprechen.
Ich habe eine Frage. Du hattest ja vorhin gesagt, ist es auch einfach, wenn man Deutscher ist, in der Schweiz dann ein Depot aufzumachen. Und ich, also ich bin zum Beispiel bei der Deutschen Bank, beim Max Blue Depot, und ich genieße es, dass quasi das ganze Thema Steuern und das ganze Pamphlet dann automatisch passiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, glaube letzte Woche die Nestlé-Dividenden bekommen und habe dann gesehen, okay, ich zahle da 35% Quellensteuer, das geht dann mal direkt weg. Aber ich sehe auch darunter, es wird mit der Verlustrechnung wieder nachgerechnet, dass ich das im Prinzip mit meinen Steuerfreibeträgen dann nochmal zusätzlich gerechnet bekomme. Und solche Kleinigkeiten, sage ich mal, habe ich bei den Neo-Brokern gar nicht. Wie sieht denn das bei den Brokern dann quasi auf der Schweiz aus, wenn ich das bei mir mache?
Also so generell, ich bin ja kein Steuerberater, aber wenn du in einem Ausland, also wenn du wohnst in Deutschland und wenn du irgendwo im Ausland einen Broker hast, dann giltst du als Steuerausländer. Das heißt, generell bekommst du die Sachen brutto und du musst das dann angeben an deinen Steuern. Ansonsten machst du dann irgendwann auch Steuerhinterziehung, was ich nicht empfehlen würde.
Ich einfach gesagt, ich habe
also du musst Sachen dann manuell machen, die jetzt vielleicht automatisch passieren, weil du einen deutschen Broker hast. Aber generell, und das ist auch immer wieder so ein Punkt, du musst dir halt einfach überlegen, was ist die beste Methode, um halt zu investieren für dich. Und mit wachsendem Vermögen macht es vielleicht dann auch Sinn. Also ich weiß nicht, hast du Nestlé jetzt die Aktie oder hast du ein ADR? Weil das ist ja halt auch die Frage, hast du wirklich die Aktie? Weil mir ist jetzt nicht bekannt, dass du über einen deutschen Broker...
Geht das? Genau. Ich glaube, also die etablierten Broker, die dann beispielsweise auch als Deutscher in der Schweiz weiterhin dir den Service zur Verfügung stellen, da kannst du dann auch durch die verschiedenen Börsen, die du auswählen kannst, kannst du auch die echten Schweizer Aktien kaufen. Also ich persönlich würde sagen, es ist wahrscheinlich einfach aus Effizienz Sicht besser dann bei MaxBlue zum Beispiel zu bleiben. Ist natürlich was anderes, wenn man sagt, man hat vielleicht noch weitere Gründe mit dazu, irgendwie Depotstreuung, möchte sich da irgendwie einfach nochmal breiter aufstellen und hat wirklich signifikante Vermögen, die man dann irgendwie in die Schweiz investieren möchte, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Aber ich denke, wenn man da wirklich eher sich so ein bisschen reintastet, ist es einfach effizienter, da eine etablierte deutsche Bank zu nehmen, die das dann eben automatisiert machen.
Die andere Frage ist, also ist die Dividende dann in Franken, die du bekommst, oder in Euro umgewandelt? Genau, und dann ist halt die Frage, möchtest du die Dividende in Euro umgewandelt oder willst du Franken beibehalten? Also ich jetzt als Investor, wenn ich jetzt Dividende bekomme, möchte ich von meinem US-Unternehmen US-Dollar-Dividende haben, von meinem deutschen, wenn ich welche habe, in Euro. Wenn es britische sind, möchte ich Pfund, da brauche ich auch Multiwährungskonten. Wenn es in Yen ist, möchte ich auch Yen haben. Das ist dann halt die Frage, weil du bist dann wieder auch wieder in diesem Euro. Du hast dann halt alle deine Assets in Euro. Klar, die Nestle-Aktie selber nicht, aber all deine Dividenden. Und du verlierst dann auch vielleicht auch den Währungswechsel. Ich weiß jetzt nicht, was der Broker für einen Währungswechsel hat, aber ist sicherlich nicht kostenlos.
Ist okay. Also man kann echt nicht sagen, was sie, klar, je nach Depotanbieter kann es dann auch wieder variieren. Aber es ist im Grunde schon, also bei mir ist es ähnlich, ich persönlich habe das dann immer in Euro gelassen, weil ja auch mit jeder weiteren Dividendenzahlung nimmst du ja den neuen Kurs mit. Also sagen wir jetzt mal, der Schweizer Franken steigt, dann hast du halt einen entsprechenden Effekt auf die Dividende.
Du hast ja keine Franken nach deinem Portfolio.
Und genau, du hast die Franken für ein Portfolio, aber dann ist ja so eine Art Timing-Effekt, wann tauschst du deine Franken dann mal in Euro? Weil wenn du halt im Euroraum wohnst, lebst, konsumierst, musst du irgendwann diesen Wechsel machen. Also
ja, aber sie lebt wahrscheinlich noch nicht von den Dividenden.
Nee, aber...
In den ersten 30 Jahren oder so irgendwann.
Richtig, aber du bräuchtest ja dann wirklich... Also das ist auch was, finde ich, das ist sehr spannend zu beobachten, weil in der Schweiz ist es sehr viele so, die teilen die Meinung, dass sie sagen, ich habe wirklich einfach verschiedene Währungen. Und ich würde sagen, im Euro-Raum ist es eher so, dass man sagt, okay, ich habe halt in Euro meine Sachen und bin halt über die Aktie zum Beispiel in US-Dollar oder Schweizer Franken dann gestreut, aber die Dividende, die macht ja meistens auch nur 1-2% davon aus, wenn du das dann wirklich betrachtest. Also ich persönlich denke, der Effekt ist nicht so riesig, aber es gibt auch da wieder einzelne Anbieter, die dann mit dem Depot sagen können, du kannst dir dann auch einfach diese Umrechnung sparen und es bleibt einfach in einer Art Unterkonto in Schweizer Franken stehen. Das dann wird auch da wieder so eine Kosten-Nutzen-Thematik, wo man sagt, lohnt es sich, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro im Quartal rumkommen sollten, was ja anfangs gerade beim Starten des Investierens in der Regel die normale Dividende ist, dann glaube ich, ist das nicht so wichtig, wenn es wirklich dann irgendwann mal dazu geht, dass man sagt, man lebt davon und dann macht so eine Schwankung vielleicht von Schweizer Aktien schon nochmal 10% aus, dann ist es was man definitiv professionalisieren sollte.
Wie läuft es in der Schweiz? Gibt es da auch sowas wie einen Freistellungsauftrag? oder eine Verpflichtung?
Also aus Deutschland kommen, ist das ein Paradies, denn Aktien sind steuerfrei in der Schweiz. Das heißt, es gibt tatsächlich keinen Freistellungsauftrag, weil einfach Aktiengewinne nicht besteuert werden. Um konkret oder um 100% korrekt zu sein, wenn Aktiengewinne dein Haupteinkommen darstellen, also du wirklich nur als Händler aktiv bist, dann ist das eine gewerbliche Tätigkeit, dann wird das besteuert. Aber wenn man ganz normal irgendwie einem Job nachgeht und hat dann eben ne, seine Aktiengewinne langfristig investiert, ist das komplett steuerfrei. Und genau, außer Dividenden. Dividenden werden mit der persönlichen Einkommenssteuer belastet. Aber auch da muss man sagen, das Steuerniveau ist ja wirklich so günstig. Genau, das ist es in der Regel. Also in Zürich kann man ungefähr sagen, wenn man ein gutes Einkommen hat, sind das vielleicht 8, 9, 10% an Steuern. Also selbst mit Freistellungsauftrag in Deutschland ist man da wirklich im Aktienparadies.
Also ich will vielleicht noch eine kleine Ergänzung, für die es dann auch interessiert und dann auch vielleicht mal in der Schweiz leben. Es gibt ein Kreisschreiben 36 und genau um das geht, dieses gewerbliche Handeln, was jetzt der Kelvin gemeint hat, dann muss man Steuern aufzahlen auf die Aktiengewinne und Co. Das ist sehr, sehr, sehr undurchsichtig und unklar, kommt sehr auf den Kanton, sehr auf die Gemeinde drauf an. Also da würde ich sogar sagen, da habe ich schon Dinge gehört, ich bin kein Steuerberater, da hast du trotzdem das Haupteinkommen dadurch, weil du einfach so ein großes Depot hast, aber trotzdem zahlst du keine Steuern drauf, weil es ist jedes Jahr eine neue Ermessensfrage, du wirst neu bewertet und dann kommst du auf an, was hattest du vorher für einen Job, das ist so individuell und das finde ich dann auch nicht so toll tatsächlich, aber es ist tatsächlich so, dass es dann für jetzt spezifisch diesen Case, es gibt keine einzige Lösung, sondern es kann sein, die gleiche Person mit der gleichen Situation lebt in Zürich, der zahlt jetzt Steuern drauf, der andere in Bern, der zahlt keine Steuern drauf. Und das ist halt so, ja, das noch als Ergänzung, damit man das komplett hat.
Also danke. Und es ist wirklich unabhängig von welche Aktien, ob das jetzt in Japan ist oder Russland, geht's gerade.
Oder ist unabhängig, ja. Also du kannst US-Aktien, Schweizer Aktien, völlig egal.
Also auch da bei weiteren Fragen und wenn speziell um die Frage geht, ist, glaube ich, der Thomas ein super Gesprächspartner. Gerne ihn anrufen oder bei ihm auf den Kanal gehen. Er freut sich über jedes Gespräch. Also euch zwei herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, lieber Thomas, lieber Kelvin. Ihnen natürlich auch herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und fürs Zuhören. Nochmal kurz der Hinweis. Wir sind alle bei der Börse Stuttgart Blogger Lounge noch zu sehen. Gerne vorbeikommen, wenn weitere Fragen bestehen. Und auch nochmal der Hinweis, am 24.08. ist der Börsentag in Zürich, wird es auch eine Blogger Lounge geben. Beide Kollegen haben auch schon zugesagt, sind beide auch anwesend. Und dazu gibt es dann auch kostenlose Tickets bei uns auf der Homepage bei BX Plus. Da gerne vorbeischauen, da gibt es kostenlose Tickets dann für den 24.08. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und schönen Wettbewerb.